Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft, kurz WFG, hier in Emmerich am Rhein und moderiere diesen Podcast. Ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise unsere Stadt prägen, sei es im Ehrenamt, im Vereinsleben, im Handel, Wirtschaft, in Kunst, Kultur oder in der Gastronomie. Mein heutiger Gast bei Echt und Emmerich ist Anke Wilke, Mitglied des Vorstands der Emmericher Baugenossenschaft und Vorsitzende des Heimatvereins Hütum-Borkees. Anke, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist und uns einen Einblick in die Emmericher Baugenossenschaft sowie in den Heimatverein Hütum-Borkees und der Bedeutung eines solchen Vereins in der heutigen Zeit gibst.
Danke für die Einladung. Ich habe mich gefreut und ich bin gespannt, was unser Gespräch heute ergibt.
Anke, du bist, wie ich gerade erwähnt habe, Vorständin der Emmericher Baugenossenschaft, kurz EBG, und auch Vorsitzende des Heimatvereins Hütum-Borkees. Durch diese beiden Rollen und die Tatsache, dass du ja in Hütum geboren bist und aufgewachsen bist, kenne ich bestimmt viele unserer Emmericher Zuhörer. Aber dennoch möchte ich dir ganz gerne unsere Einstiegsfrage stellen. Also wenn du dich jemanden vorstellen müsstest, der dich noch nie getroffen hat, was sollte dieser Mensch als erstes über dich erfahren, wenn du nur wenige Worte dafür zur Verfügung hättest?
Ich bin Anke aus Hütum, aus Emmerich, in Hütum geboren und lebe auch noch dort. Bin sehr verwurzelt. Ich bin auf dem Bauernhof in Hütum, auf dem Uferhof aufgewachsen und habe Emmerich nie verlassen, auch wenn die Ambitionen durchaus mal da waren. Ich bin sehr engagiert, würde ich sagen, im Dorf, auch schon in der Jugend, teilweise im Reitverein oder auch jetzt in Hütum, ist mir von meinen Eltern, glaube ich, in die Wiege gelegt worden. Ich bin in Emmerich zur Schule gegangen, habe dort mein Abi gemacht und auch meine Ausbildung. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und ja, ich denke, wenn man mich kennt oder noch nicht kennt, es ist nicht schwer, mit mir in Kontakt zu treten. Sagen wir mal so, die Emmericher oder viele Hütumer kennen mich tatsächlich. Ich selber empfinde das nie so, aber wenn ich unterwegs bin, sagen viele, Mensch, du kennst ja jeden und eigentlich ist das gerade das Schöne hier.
Ja, das höre ich oft, dieses Verwurzeltsein, kurze Wege, dass man einfach viele, viele Leute kennt und ja, auch mal auf einem kurzen Weg für sich das ein oder andere organisieren und erreichen kann und immer irgendwie jemanden auch mal an der Wursttheke trifft zum Quatschen. Du bist, glaube ich, auch sehr sportlich, wenn ich das noch ergänzen darf.
Ja, es war mal besser. In meiner Jugend war ich sportlicher als jetzt, das ist bei jedem wahrscheinlich so. Früher habe ich geritten, Reitsport, überwiegend Springsport. Heute mache ich noch ein bisschen Tennis, wenn ich da überhaupt mal zu komme. Gehe ins Fitnessstudio mit so einem Mädelstrüppchen nach Sierenberg. Gehe gerne walken und ja, also nicht super sportlich, aber ich bemühe mich.
Ah ja, sportlicher als ich, wenn ich das so sagen darf. Und kreativ bist du?
Ja, kreativ waren wir, glaube ich, schon immer. Das hat mit meiner Mutter angefangen. Ich würde sagen, in meiner Jugend mit 18, 19, 20, da fing das an. Wir haben in Hütum auf dem Weihnachtsmarkt damals einen Stand gehabt, von der ersten Stunde an. Und so ist das gewachsen. Ich sag mal, beim Kreativsein, auch wenn man es nicht immer schafft, kann man abschalten, man hat Ideen. Beim Machen kommen meistens die Ideen. Wir haben auch in Hütum so ein bisschen so eine Truppe, wo wir uns kreativ schon mal austauschen und treffen, ob zu kreativer fahren oder zu irgendwelchen Gartenmessen. Also ist ein schöner Ausgleich, ja.
Ja, wahrscheinlich auch ein Ausgleich zu deinen dann doch anspruchsvollen Tätigkeiten. Du bist ja, wie gesagt, Vorstand bei der EBG und Vorsitzender im Heimatverein. Diese beiden Rollen sind ja für dich wahrscheinlich auch im Alltag sehr, sehr präsent. Was reizt dich da dran?
Was mich an beiden Rollen reizt, ist, dass man sich so ein bisschen selber verwirklichen kann. Ich würde sagen, ich werde in beiden Rollen gehört. Sowohl in der Firma als auch beim Verein. Im Verein ist es doch so, die meisten Leute sind froh, wenn man einfach einen Vorschlag hat und weiß, wie man lösen kann. Und man braucht einfach nur Mitstreiter, die mit anpacken. Und bei der Arbeit reizt es auch, weil man, ich bin jetzt natürlich schon ein paar Jährchen dabei, es reizt, dass man einfach selbstwirksam Sachen gestalten kann und die meisten auch mitziehen.
Ja, dann würde ich ganz gern bei deiner Arbeit bleiben, bei deiner Rolle als Vorständin bei der Emmericher Baugenossenschaft. Diese wurde 1899 gegründet, laut unseren Recherchen. Ihr habt über 800 Mitglieder. Ihr habt hier in Emmerich im Stadtgebiet rund 500 Genossenschaftswohnungen in fast 100 Häusern. Dazu zählen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen sowie auch Häuser für kinderreiche Familien. Und ein Teil der Wohnungen wird öffentlich gefördert. Also sprich, nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dürfen in diese Wohnungen einziehen. Was bedeutet für dich persönlich, Mitglied im Vorstand der Genossenschaft zu sein? Das bist du ja seit 2020. Du hast es eben gerade selbst angesprochen. Du hast deine Ausbildung auch gemacht bei der Baugenossenschaft zur Immobilienkauffrau, hast dich dann fortgebildet und bist seit 2020 eben im Vorstand aktiv.
Ja, das bedeutet mir viel. Ich sag mal, es ist immer schön, wenn man sich hochgearbeitet hat. Und natürlich hat es auch seine Vorteile, wenn ein Externer in so eine Firma kommt. Der hat vielleicht nochmal einen anderen Blick. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir bei uns im Büro schon ein Augenmerk auf die Probleme haben, die dann auch da sind. Und wir wissen auch in der Regel, würde ich sagen, wie man sie lösen kann. Und ja, es ist schön, wenn man dann Projekte durchziehen kann und realisieren kann und im Nachhinein dann doch auch feststellt, dass das Bauchgefühl oft das Richtige war und man sich nicht so oft verzettelt. Ich bin dann doch eher sicherheitsliebend, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht 1000 Risiken ein, aber wenn man einmal weiß, es läuft, dann bin ich auch gern bereit, das mit Elan durchzuziehen.
Welchen Stellenwert hat das genossenschaftliche Wohnen heute noch? Also die Genossenschaft ist ja über 125 Jahre alt. Ist es wirklich noch so, dass genossenschaftliches Wohnen ja in der heutigen Gesellschaft vielleicht auch wichtiger denn je ist?
Also ich denke ja, viele Mieter kommen natürlich zu uns, A, weil sie schon mal bei uns gewohnt haben und einfach gerne bei uns wohnen bleiben wollen und B, weil natürlich ein Eigenbedarfskündigungsrecht ausgeschlossen ist. Wir sind, wie du gerade sagtest, seit 125 Jahren auf dem Markt. Wenn man sich unsere Chronik mal anguckt, wir haben schon auch angefangen damals mit, ich sag mal, Einfamilienhäuser zu bauen und zu verkaufen. Das ist jetzt im Moment nicht mehr so unser Hauptgeschäft, sondern seit den 50er Jahren oder nach dem Krieg ist doch mehr Aufbau von Mietwohnungen. Die waren so gut wie alle öffentlich gefördert ursprünglich, mittlerweile nicht mehr. Aber Mitglied zu sein bedeutet den meisten, glaube ich, schon relativ viel. Man könnte natürlich diesen Genossenschaftsgedanken noch mehr leben, wenn man mehr Zeit hätte. Wir versuchen ihn zu leben, indem wir unser Jubiläum groß gefeiert haben für alle Mieter und Mitglieder. Wir haben öfters Tag der offenen Türe für die Leute. Und da merkt man doch dieses Genossenschaftliche, dieses Verbindende, was eigentlich gerade dieses Zusammenleben doch auch ausmachen kann. Ja.
Würdest du als klaren Vorteil sehen, die
absolut,
Sicherheit
ja.
und Stabilität?
Ja. Die Mieten sind natürlich auch, ich meine, auch bei einem Privatmann kann es bezahlbar sein, aber unser Augenmerk liegt da schon drauf, den Leuten angemessenen Wohnraum, angemessene Größe und auch angemessenen Mietpreis zur Verfügung zu stellen. Also uns tut es schon in der Seele weh, wenn man Mieterhöhungen machen muss. Das lässt sich gerade jetzt in den letzten Jahren nicht vermeiden. Oder wenn Betriebskosten steigen, das lässt sich leider auch nicht vermeiden. Das wird bei jedem Privatmann auch so sein. Aber wir versuchen da doch vernünftig gegenzuwirken.
Wahrscheinlich seid ihr auch direkt ansprechbar, wenn mal was ist, wenn ein Mieter Probleme hat, dass ihr nicht irgendwo im Süddeutschland sitzt, sondern hier vor Ort und auch direkt kontaktiert werden könnt.
Ja, das kann Fluch und Segen zugleich sein, ne? Also in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, als die Öffnungszeiten nicht so waren, wie sie vorher waren, man kommt auch mal zum Arbeiten, man wird doch sehr schnell rausgeholt. Ne? Wenn Frau Müller, die man schon ewig kennt, an der Tür klingelt, dann macht man in der Regel auf. Ne? Also dieses Persönliche und die Erreichbarkeit ist schon gegeben. Also erreichbar sind wir, denke ich, schon besser als Wohnungsunternehmen oder Vermieter, die irgendwo in ja Pusselmuckel sitzen.
In dem Zusammenhang auch ein kleiner Hinweis auf unsere Tochtergesellschaft. Das ist die EBG Immobilien GmbH. Die wurde 1994 gegründet und macht jetzt aktuell überwiegend den Anteil der Arbeiten, den die Baugenossenschaft aus steuerlichen Gründen nicht machen darf. Und zwar sind das die Verwaltung von Mietwohnungen, also Mietverwaltung und auch WEG-Verwaltung bei Eigentumswohnungen. Wir erstellen auch schon mal eine Betriebskostenabrechnung für Dritte, wenn jemand sich das nicht mehr so ganz zutraut. Maklertätigkeit haben wir auch schon mal ein bisschen gemacht, aber eher so ganz vereinzelt. Ja, das wird vom gleichen Mitarbeiterstamm ausgeführt hier in unseren Räumlichkeiten. Stetig wachsend. Wir sind aktuell, glaube ich, bei 670 verwalteten Wohnungen. Also ein nicht unerheblicher Anteil. Wir haben vor 2 Jahren ungefähr auch 2 Mitarbeiter eingestellt. Einer überwiegend als Hausmeister, einer als Sanitär, für Sanitärbereich zuständig. Und das hat sich auch bezahlt gemacht, weil man dann doch schnell reagieren kann, sowohl bei der Hausverwaltung als auch bei der Genossenschaft, mit kleineren Reparaturen. Welche Schwerpunkte setzt du persönlich für dich im Vorstand? Also was ist dir gegebenenfalls wichtig? Ich weiß nicht, ihr seid ja mehrere Vorstandsmitglieder, insgesamt 4. Ob ihr alle eigene Schwerpunkte habt, unterschiedliche Schwerpunkte habt?
Ja, wir sind jetzt 4 im Vorstand. Früher waren es immer 3. Wir haben irgendwann um eine Person aufgestockt, um handlungsfähiger zu sein. Wir haben 2 Hauptamtliche aktuell bei uns im Büro. Ich bin mehr der kaufmännische Part, der planende Part. Und mein Kollege Herr Leipold ist eher so der technische Part. Aber wir stimmen uns auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern, die eher ehrenamtlich tätig sind. Und zu den Sitzungen, Versammlungen, die werden in jede Entscheidung mit einbezogen. Ja, also wir stimmen uns schon ab und das ist uns auch in der Firma insgesamt wichtig. Die Entscheidungen werden in der Regel immer, also einheitlich getroffen. Ja.
Was würde aus deiner Sicht in Emmerich fehlen, wenn es die Baugenossenschaft nicht mehr geben würde?
Oh, ich glaube, wir sind schon jemand, der auf dem Markt in Emmerich eine breite Bevölkerung anspricht, um Wohnungen zu bekommen. Und wir geben auch Leuten durchaus schon mal die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen, die auf dem freien Markt, würde ich sagen, nicht so schnell untergebracht sind, weil viele private Vermieter vielleicht doch auf gewisse Sachen achten, ob es die Schufa ist, wo schon mal was drinsteht, wo wir sagen, okay, komm, nehmen wir jetzt in Kauf, wir versuchen es. Also ich denke, da würde schon was wegbrechen. Ich meine, wir haben jetzt schließlich auch im eigenen Bestand, du sagtest gerade 500, ich glaube, wir haben jetzt 570 Wohnungen ungefähr. Wir versorgen natürlich auch die Handwerker mit Arbeit. Würde vielleicht jemand anders tun sonst, aber wir haben hier hiesige Handwerker, wir bauen mit hiesigen Handwerkern. Wir haben Angestellte, gut 9 Stück, aber wir haben auch welche, die Putzdienste verrichten, Hausmeisterservice. Und ich denke, da sind wir doch auch ein Fels in der Brandung für viele Leute hier.
Ja, ja, ich merke schon, der soziale Gedanke ist dann ja doch auch ein Schwerpunkt oder wichtig bei euch für die Tätigkeiten der Baugenossenschaft. Wie würdest du die Wohnungssituation aktuell in Emmerich einschätzen?
Ich finde es manchmal schwierig, das einzuschätzen, wenn man sieht, wie viel in den letzten Jahren doch in Emmerich gebaut wurde. Immer wenn größere Bauvorhaben waren, von nicht unbedingt von uns, auch von anderen, hat man gedacht, oh je, ob die alle vermietet werden. Scheinbar ist das so. Also wir können uns nicht beklagen über Leerstand. Wir haben immer Nachfrage, sowohl nach den Neubauten, die allerdings jetzt auch nicht super teuer sind, aber auch als auch nach den älteren Bestandswohnungen. Also ich kann noch nicht feststellen, dass wir Leerstand haben, weil zu viel gebaut wurde. Grundsätzlich glaube ich, Konkurrenz belebt das Geschäft und auf Dauer werden vielleicht woanders Häuser oder ganz alte Wohnungen leer stehen. Das kann passieren, aber bisher, finde ich, scheint noch alles zu klappen.
Ja, das hat ja auch
außer, dass die Mieten steigen, ne? In vielen Bereichen. Man sieht ja manchmal selber, was abgefragt wird.
Das hat ja manchmal auch seine Gründe, warum dann das ein oder andere Mietobjekt freisteht. Wir haben ja auch eben Themen wie Renovierungsstaus oder andere Themen. Also du würdest sagen schon, dass die Wohnsituation in Emmerich angespannt ist und deshalb die Nachfrage noch gut ist?
Also die Nachfrage ist noch gut, ja. Also wir haben immer Phasen, wo wir besser vermieten könnten an Senioren, altersgerecht mit Aufzug, gut bezahlend. Dann kommen auch wieder Phasen, wo man mehr Nachfrage hat nach Leuten, die, ich sag mal, bezahlbaren Wohnraum suchen, die ein WBS haben und auch, wo die Miete auch vom Amt übernommen wird. Also bei uns ist eigentlich alles vertreten und ich kann mich jetzt nicht über mangelnde Nachfrage beklagen.
Welcher Wohnraum wird dann aktuell am stärksten nachgefragt?
Ja, schwierig. Ich würde sagen, bei uns wird alles nachgefragt. Also wir haben Wohnungen in der Wallstraße vor ein paar Jahren gebaut. Die sind frei finanziert. Wallstraße 45, 47 an der Fahrradstraße direkt neben unserem Büro in der Agnetenstraße. Das sind pro Block 19 Wohnungen. Und die, muss ich sagen, die könnten wir doppelt vermieten. Das sind Wohnungen, die zentral sind, großes Grundstück haben, ein bisschen Grün, gute Mieterschaft, die Leute untereinander haben sich, gerade bei einem Neubau ist das immer so, dass die Mieter meistens untereinander einen guten Draht zueinander haben, die zentrale Nähe zur Stadt, zur Promenade. Auch an der Rheinpromenade haben wir Objekte in der Verwaltung, die könnten wir schon durchaus auch doppelt vermieten. Aber wir haben genauso gut die Mutter, die mit 2 Kindern eine Wohnung sucht, die bezahlbar sein muss für die Leute, die bekommen wir auch unter und die sind auch immer da.
Das wäre noch eine Frage von mir gewesen, ob es wirklich auch Gruppen gibt, die man definieren kann, die es schwer haben, Wohnraum zu finden. Eben vielleicht alleinerziehende Mütter oder familienreiche Kinder.
Ja, familienreiche Kinder kann schon mal sein. Wir haben auch durchaus schon mal Anfragen für sehr große Wohnungen. Das Problem ist oft, dass die großen Wohnungen nicht so eine Fluktuation haben wie die kleinen Wohnungen. Die großen Wohnungen, wenn dann eine Familie mit 3 Kindern einzieht, die sind froh, denn wenn sie eine Wohnung haben, die bleiben wohnen. Auch die Häuser für Kinderreiche, die du gerade angesprochen hast, am Hasenberg-Schützenstraße, die sind so gut wie nie zur Verfügung. Da hätte man schon auch immer Leute für, aber die Leute bleiben da. Ne? Und also ich denke, das ist für die Leute mit 2 oder 3 Kindern, also 2 geht noch, aber 3 und aufwärts wird schon schwieriger, ja.
Du hattest eben auch schon angesprochen, dass man manchmal, auch wenn man es nicht möchte, Mieten erhöhen muss. Inwieweit spürt ihr als Baugenossenschaft auch hier in Emmerich die Auswirkungen der steigenden Mieten?
In Emmerich spüren wir das natürlich vielleicht auch zu unserem Vorteil. Die Leute kommen dann eher zu uns als woanders hin. Wir haben bis 2020 die Mieten fast oder wenig erhöht. Wir wollten Anfang 20 erhöhen, dann kam Corona. Und da haben wir gesagt, das können wir den Leuten jetzt nicht antun. Wir warten ab, weil alle hatten Angst und Sorge um ihren Arbeitsplatz. Dann wollten wir 2, 3 Jahre später Erhöhungen durchführen, haben wir auch nicht gemacht, weil dann diese Inflationskrise kam, alles wurde teurer und wir merken jetzt, wir haben vor 2 Jahren angefangen, dass die steigenden Zinsen, die natürlich auch uns betreffen, gerade bei den Neubauten, wo die Prolongationen ausgelaufen sind, uns doch veranlassen, moderat die Mieten zu erhöhen. Ich meine, die Leute schimpfen schnell, es wird erhöht, aber wir versuchen wirklich immer am unteren Limit die Mieten zu erhöhen und im Rahmen des Mietspiegels sowieso. Also wir sind so gut wie nie an der Obergrenze. Also ja, das haben wir schon gemerkt, dass sich da was tut.
Würde ich auch als einen klaren Vorteil der Baugenossenschaft nochmal hervorheben. Wo liegen derzeit die größten Herausforderungen für euch? Sind es die Materialkosten, wenn ihr baut? Ist es die Finanzierung, der Fachkräftemangel oder vielleicht auch die Bürokratie?
Ich denke von allem etwas. Also Fachkräftemangel bei uns im Büro können wir uns nicht beklagen. Wir haben jetzt 9 Mitarbeiter und fast alle haben bei uns die Ausbildung gemacht, sind auch geblieben. Also wir haben uns immer Leute durch Praktikas reingeholt und die dann die Ausbildung gemacht haben und sich fortgebildet haben. Also in dem Bereich sehe ich keinen Mangel. Fachkräfte beim Handwerk war vielleicht mehr noch ein Problem vor 3, 4, 5 Jahren, wo man die Firmen wirklich einfach nicht bekommen hat, wo wir auch Modernisierungen aufgeschoben haben, aber auch bedingt durch Kostensteigerungen. Kostensteigerung ist ein Problem, ganz klar. Und die Zinsen ebenfalls. Jetzt haben wir in den letzten Jahren öffentlich gefördert gebaut. Da sind die Zinsen immer niedrig. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Also von daher passt das. Aber wenn man jetzt einen Neubau rechnet, wo man fast alles fremd finanziert mit einem Zinssatz von, ich sag mal, 4% oder aufwärts, dann wird es schon schwierig.
Ja, das glaube ich. Das kennt man ja auch aus dem Privaten.
Ja.
Kann man dann überhaupt unter diesen Bedingungen, die du gerade geschildert hast, noch bezahlbaren Wohnraum schaffen? Und wie stellt ihr euch als Baugenossenschaft vor diesem Hintergrund ja den zukünftigen Entwicklungen gegenüber?
Schwierig, wenn man frei finanziert die Wohnungen baut. Das kann man machen, aber dann muss man sich auch im Klaren sein, dass man wahrscheinlich gewisse Mieten aufrufen muss, wenn man nicht gerade steuerliche Vorteile derart nutzen kann, dass es sich trotzdem lohnt. Bei uns liegt der Fokus im Moment relativ klar auf öffentlich gefördertem Wohnungsbau. Das haben wir hier nebenan gemacht am Großen Wall 53 und auch in der Paterstege 4a, wo früher die Turnhalle war von der Stadt. Und der Bedarf war bei den Leuten halt auch da. Die Mieten sind bezahlbar. Ich sag mal, bei dem neuen Bau ist jetzt 6,15 Euro die Miete. Man kriegt Mittel ausgezahlt und da schreibt man eine schwarze Zahl, sagen wir mal so. Wir sind ja jetzt nicht gewinnmaximierend, wir sind froh, wenn was überbleibt und wenn es positiv bleibt. Ja, von daher, unsere Zukunft sehen wir, wenn wir bauen, im öffentlich geförderten oder im gemischten Wohnungsbau. Ja.
Gibt es gerade aktuelle Projekte, über die wir sprechen können? Habt ihr Neubauten oder liegt der Schwerpunkt eher auf der Modernisierung gerade von den Bestandsimmobilien?
Ja, wir haben 2, 3 Projekte in der Pipeline, die wir aktuell planen. Wir haben auch diese Woche noch ein Gespräch beim Kreis, auch wegen dieser Förderung. Die sind aber noch nicht so spruchreif, als dass ich die jetzt hier nennen könnte. Was spruchreif ist, wir wollen auch modernisieren. Wir hatten vor ein paar Jahren schon ein größeres Projekt vor, das haben wir verschoben, wegen der Baukosten und der Verfügbarkeit der Handwerker. Dieses Jahr fangen wir an, größeres Projekt, auch Wallstraße, Großer Wall. Wer die Häuser kennt, neben unserem Neubau, also die Anschrift ist Großer Wall, aber das ist entlang der Fahrradstraße. Da haben wir 3 Häuser mit Gasetagenheizung. Und als diese ganzen Energiekrisen, oder ist ja noch nicht vorbei, aber Energiekrise mit Umstellung von Gas auf erneuerbare Energien, haben wir ein bisschen geplant und werden da jetzt dieses Jahr buddeln und Erdwärme errichten, sage ich mal, und 24 Wohnungen dann von ihren Gasetagenheizungen wegholen und auf diese Erdwärme umrüsten, sodass wir unabhängiger sind vom Gas und die Mieter natürlich auch unabhängiger vom Preis. Das ist eine große Sache, die wir dieses Jahr machen und peu à peu kleine Modernisierung. Ja.
Der Neubau, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, ich wollte jetzt gerade sagen, am Großen Wall 53. Doch, ist richtig.
Richtig,
okay.
ja.
Super.
Handschrift Großer Wall 53, aber ich glaube, die meisten denken, es ist Wallstraße.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Der ist ja auf 4 Etagen. Das sind 18 Wohnungen, die dort entstanden sind. Öffentlich gefördert, wie du vorhin gesagt hast. In der 2. und auch in der 3. Etage, also im Obergeschoss, sind es Wohnungen, die frei zur Vermietung stehen. Aber im Erdgeschoss und im ersten Geschoss sind es ja Wohngruppen mit 4 Wohneinheiten. Das finde ich ist ein ganz tolles Projekt. Ihr habt da zusammen mit der Firma Betreuvo aus Kleve ein Konzept umgesetzt, was inklusives Wohnen in Emmerich ermöglicht. Das wäre super toll, wenn du uns da noch mal ein paar Informationen geben könntest, wie dieses Projekt überhaupt zustande gekommen ist.
Ja, dieses Projekt ist zustande gekommen. Da stand ja vorher ein Einfamilienhaus und die Häuser links und rechts gehörten uns. Und ich glaube, niemand anderes hätte dieses Potenzial so ausschöpfen können, Außer wir, weil wir natürlich Grenzen verschieben konnten von den Grundstücken und dementsprechend links und rechts anbauen konnten. Jemand anderes hätte sich natürlich an Grenzen halten müssen. Von daher konnten wir dieses Grundstück doch gut stark auslasten. Ist klar, wollten wir ja auch. Es kam auf uns Eltern von, gehandicapten Menschen zu, die auch erwachsen sind, die natürlich auch wissen, ewig können sie sich nicht um ihre Kinder kümmern und die die Sicherheit haben wollten, dass die Kinder versorgt, also Kinder in Anführungsstrichen, 25 bis, ich habe jetzt nicht das Alter im Kopf, aber die wissen wollten, dass ihre Kinder versorgt sind, wenn sie denn vielleicht mal nicht mehr können oder nicht mehr da sind. Und so sind die an uns herangetreten. Dann haben wir uns ein, zwei Projekte angeguckt. In Goch war auch ein ähnliches Projekt. Das war, glaube ich, eher über den LVR, gefördert. Und haben uns angeguckt, wie so eine Wohngruppe funktionieren kann. Und hatten dann immer Kontakt mit ein, zwei Emmericher Familien. Und hatten dann irgendwann den Kontakt zu der Betreuwo. Und Betreuwo ist aus Kleve. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen so eine Gruppenwohnung. 4 Einheiten sind in dieser Gruppenwohnung drin. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Und es sind aber auch ein, zwei Allgemeinräume da. Jeder hat seine eigene Terrasse. Trotzdem kann man den Garten zusammen nutzen. Und die 3 Wohnungen oben drüber, das sind schon eigenständige Wohnungen. Aber auch in Kooperation mit Betreuwo, dass die gucken, dass da Leute drin sind, die sie mit ihren Hilfsleistungen auch bedienen können. Also die wohnen schon autark, sind auch autarker. Aber die werden über die Betreuwo mitversorgt. Und bisher würde ich sagen, ich höre nur Gutes. Die Leute sind natürlich in der Stadt, die sehen Leute vorbeifahren, die nehmen so ein bisschen mehr am gesellschaftlichen Leben teil. Und es ist inklusiv, ja, aber da habe ich bisher noch keine Beschwerden gehört von jedweder Seite. Außer die normalen Beschwerden, wie man die in jedem Haus hat, nämlich Mülltrennung und
Fahrräder, die im Treppenhaus stehen.
Ja, so ungefähr.
Hauptsache nicht der Gartenzaun. Werden solche Wohnformen künftig wichtiger? Was meinst du? Und plant ihr vielleicht auch weitere Projekte?
Ja, das ist kann man schwer abschätzen. Wir haben natürlich in dem Zuge auch überlegt, also das ist nicht gebunden an eine bestimmte Personengruppe, diese Wohngruppe. Also ich kann durchaus sein, dass in 10, 20 Jahren auch mal einfach nur bestimmte Leute oder vielleicht ältere Leute dort wohnen, weil die Frage ist natürlich auch schon mal, würde sich das lohnen für eine alten WG? Wissen wir nicht, können wir schwer einschätzen. Ich glaube, in Emmerich wurde das schon mal irgendwo versucht und die Nachfrage war einfach nicht da. In die Richtung kann man natürlich mal denken. Es gibt auch Überlegungen, was zu machen, wo Nachbarschaften gestärkt würden. Also dieses Potenzial hat man auch jetzt schon, aber wie ich gerade schon mal sagte, die Zeit fehlt oft, um noch mehr die Leute zu verbinden, weil ich glaube, man hat da doch eigentlich einen starken Einfluss, den man nutzen könnte. Durchaus haben wir an einer Stelle eventuell die Idee, sowas nochmal zu machen. Ja, und das ist noch nicht 100% konkret, aber es wird drüber gesprochen, ja.
Ja, wir haben jetzt eben viel über deine Tätigkeit bei der Emmericher Baugenossenschaft gesprochen und deine Rolle im Vorstand. Jetzt aber zu deiner, ich würde es fast sagen, zweiten Leidenschaft, die ja wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig ist, der Vorsitz des Heimatvereins Hüttenbockhees. Da bist du seit 2022 Vorsitzende, bist natürlich schon viel, viel länger im Verein tätig, warst vorher auch im Beirat. Der Zweck des Heimatvereins Hüttenbockhees, ich habe es jetzt mal von der Webseite entnommen, ist die Umwelt, Landschaft und Heimatpflege, wozu die Orts- und Brauchtumspflege sowie die Pflege der Mundart gehören. Fand ich ganz spannend. Kannst du uns da bitte einmal aufklären, was verbirgt sich dahinter konkret und ja, wie sieht deine Vorstandsarbeit dann auch so im Alltag aus?
Ja, die Pflege der Mundart steht noch auf der Homepage, weil ich es nicht hinbekommen habe, das zu ändern.
So simpel, ja.
Aber tatsächlich ist es so gekommen, dass diese Pflege der Mundart, nämlich Brot platt, damals meine Mutter dazu gebracht hat, dort mitzuwirken. Und die hat das organisiert und hat dann immer schon da geholfen. Und darüber bin ich dann irgendwie dahin gekommen, dass ich mit Anfang 30, glaube ich, gefragt wurde, Mensch, hast du nicht Interesse, im Heimatverein mitzuwirken? Hört sich für viele Außenstehende erstmal so ein bisschen, was willst du denn beim Heimatverein? Aber wir pflegen das Brauchtum, aber es ist einfach auch ein geselliges Miteinander, ne? Sowohl von jung als auch von alt. Es sind jetzt nicht nur diese eine Personengruppe, die da mitmacht, sondern wir haben, glaube ich, in unserem Angebot ganz viele verschiedene Konstellationen und Veranstaltungen, die jeder nutzen kann. Also ich sag mal grundsätzlich, dieses Verbinden vom Leben auf dem Dorf ist, glaube ich, so dieser Hauptcharakter von unserem Heimatverein, ob man jetzt Brauchtumspflege macht. Natürlich ist ein Brunnenfest, Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt ist Brauchtumspflege, hört sich aber irgendwie als Weihnachtsmarkt hört sich schöner an. Ja.
Ja, euer Veranstaltungskalender, den hast du jetzt ja gerade indirekt angesprochen, ja. Der ist ja schon ziemlich voll. Also ihr habt Säuberungsaktionen im Dorf, ihr habt eine Busfahrt zur Landesgartenschau vor kurzem unternommen. Ja, ihr habt den Hütumer Adventsmarkt, das Brunnenfest, was ja jetzt auch demnächst am 4. Juni ansteht. Also wie schafft ihr überhaupt all diese Aktionen? Es ist wirklich viel, was ihr auf die Beine stellt, unter einen Hut zu bekommen oder überhaupt auf die Beine zu stellen.
Ja, das ist viel. Ich sag mal, die intensivsten Veranstaltungen auf dem Veranstaltungskalender sind immer der Adventsmarkt im November oder immer der Samstag vor dem ersten Advent so. Das ist immer sehr arbeitsintensiv und das Brunnenfest nächste Woche. Da braucht man einfach auch viele Helfer, die mit anpacken und ich weiß auch grundsätzlich, dass man immer sagt, noch so eine Veranstaltung mit so viel Manpower könnten wir nicht machen, weil man will die Helfer auch behalten. Die anderen Veranstaltungen, wie jetzt meine Wanderung organisieren, Frühlingswanderung haben wir ja oder eine Herbstwanderung oder eine Fahrradtour. Fahrradtour ist schon wieder ein bisschen intensiver. Man muss gucken, wo kehrt man ein, wo darf man ankommen. Haben wir genug Helfer, die vorne fahren, die hinten fahren? Man muss einen Grill hinterher organisieren, meistens in Hütum. Also das braucht auch wieder Manpower, aber wir schaffen das, indem wir relativ gut aufgeteilt sind. Also Beispiel Brunnenfest nächste Woche. Wir haben einen, der überwiegend den Grillstand organisiert, jemand, der überwiegend die Kuchentheke organisiert, jemand, der den Getränkestand und die Helfer organisiert. Ich meine, die Fäden laufen dann doch oft bei mir zusammen. So ein bisschen, ich weiß dann immer von jedem etwas. Aber wir haben noch das Glück, ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, doch immer wieder durch Mundpropaganda, durch Spaß auf einem Fest, wo die Leute sagen, Mensch, da habe ich auch Lust zu, ich will mitmachen, die Leute zu gewinnen. Also es ist intensiv und ich glaube, viel mehr Veranstaltungen passen da auch nicht drauf. Aber die wir jetzt haben, sind gut und Ideen hat man genug, aber mal schauen.
Ist es mittlerweile auch für euch dann schwieriger geworden, in der heutigen Zeit Menschen zu finden, die sich langfristig für das Ehrenamt engagieren? Oder ist es gar kein Problem für euch, weil die Dorfgemeinschaft oder die Gemeinschaft auch einfach gut ist?
Die Dorfgemeinschaft ist gut. Ich sag mal, man merkt doch, dass sich das irgendwann bezahlt macht, wenn man doch mit immer allen einen guten Draht hatte. Ich sag mal, mit verschiedenen Vereinen. Ne? Jetzt komme ich natürlich auch aus Hütum, aber ich sag mal, der Draht zu den Schützen ist kurz, zur Feuerwehr, zur Schule, zum Kindergarten, also oder bei der Säuberungsaktion, dass man jetzt auf dem ehemaligen Kasernengelände sagt, Mensch, wollt ihr mitmachen? Und die machen seit ein paar Jahren mit. Man muss natürlich auch immer wissen, wen man anspricht, aber mittlerweile hat man immer irgendwen in irgendeinem Verein sitzen, der sagt, hör mal, ich kenne jemanden, Sommer nicht. Und so sind die Mitglieder und auch die Helfer doch relativ langfristige Helfer. Ne? Ich glaube, man muss versuchen, man darf nicht so viel Druck aufbauen. Ja, also wenn irgendwer beleidigt ist, weil du hast nicht geholfen, dann ist er weg.
Ist freiwillig alles, ja. Ne?
Also man muss einfach, die Stimmung sollte gut sein. Schlechte Stimmung kann man woanders haben. Also man versucht immer, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, bisher ist uns das auch geglückt. Also ja.
Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
Auf der letzten Jahreshauptversammlung hatten wir, glaube ich, 340 Mitglieder. Das schwankt immer. Wir haben natürlich auch viele ältere Mitglieder, die ab und an versterben, aber wir bekommen doch auch immer Leute, ja, nach. Ne? Oder ich sag mal jetzt unsere Busfahrt, und die ist übrigens noch, die ist jetzt übermorgen, am Samstag nach Neuss. Ich sag mal, wir bieten natürlich auch so eine Busfahrt an, die dann für Mitglieder günstiger ist. Dadurch gewinnt man auch Mitglieder, weil die sagen, okay, komm, dann werde ich Mitglied. Wir sind 12 € im Jahr, also ein Euro im Monat. Das machen viele doch gerne, um uns zu unterstützen.
Für dich als Vorsitzende, was ist für dich besonders wichtig, die Tradition zu bewahren, neue Ideen mit dem Vorstandsteam zu entwickeln oder Menschen zusammenzubringen?
Ich würde sagen beides, das gehört irgendwie zusammen. Ne? Es gibt Leute, die wollen gerne Neues und kommen erst durch das Neue vielleicht dazu und andere wollen das, was immer da war, bewahren und sind deswegen noch dabei. Also ich denke mal so eine Mischung, man muss eine Mischung finden, auch eine Mischung, wo man für alt und jung was anbieten kann. Ne? Auch bei den Busfahrten, wir hatten auch schon mal eine Familienbusfahrt nach Elspe, da hat man natürlich ganz anderes Publikum als jetzt eine Busfahrt nach Utrecht, wo die Leute einfach in die Stadt wollen und shoppen gehen. Also ich denke, eine Mischung aus Tradition, was wir auf jeden Fall auch sind, ne? Und Neuem, also Neues finde ich auch immer schön, weil wir haben auch durch viele Sachen, die neu waren, so ein bisschen Elan reinbekommen. Ich glaube, Aufbruchstimmung ist oft, wenn man was Neues hat. Ja? Also als wir damals in der Corona-Zeit den Adventsmarkt nicht machen konnten, haben wir so mit 2-3 Leuten spontan so einen Adventsrundweg gemacht, sag ich mal, mit Rätseln an Haustür A, B, C durchs Dorf. Man durfte sich ja nicht treffen. Und dieser Elan, der dann entsteht, wenn man irgendwie was Neues auf die Beine stellt und die Leute auch merken, man macht sich Gedanken, der ist schon nicht zu unterschätzen.
Das glaube ich, vor allem auch vielleicht in so einer schwierigen Zeit. Welche Aktionen liegen dir besonders am Herzen?
In Bezug auf die
auf
Heimatverein.
Auf euren Heimatverein, so. Genau, auf eure Veranstaltungen.
Welche Aktionen? Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich alle. Also ich bin bei allen, ich bin genauso glücklich, wenn ich eine tolle Herbstwanderung hatte, wo 50 Leute mitgelaufen sind und sagen, boah, hier war ich ja noch nie. Und am erleichterndsten ist man, wenn man so einen Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt geschafft hat, weil dieses Wetter ist doch nie zu unterschätzen. Man hat immer Angst, dass man alles vorbereitet oder auch gerade bei einem Adventsmarkt alle Leute, die gebastelt haben, sowas ins Wasser fällt. Ne? Also ich finde alle Aktionen schön. Ich kann jetzt keine besonders hervorheben. Also ich bin immer froh, bin bei jeder Aktion immer froh, wenn sie um ist, weil dann fällt einem ein Stein vom Herzen, dass man es geschafft hat. Aber die Vorfreude ist auch immer da und dieser Elan, wenn man dann wieder was geschafft hat und dann natürlich auch alle Helfer sagen, Mensch, das war wieder klasse. Das macht natürlich Spaß.
Mit Blick auf die Planung und Umsetzung all eurer Aktionen, wo liegen heute und auch vielleicht in Zukunft aus deiner Sicht die größten Herausforderungen?
Ja, die Herausforderungen sind beim Verein schon auch Mitglieder zu bekommen, auch jüngere Mitglieder zu bekommen. Als ich angefangen habe im Heimatverein, als im Beirat, da war ich Anfang 30, da war ich das Küken, ja. Bin jetzt nicht mehr ganz das Küken, aber schon auch noch eine der Jüngeren. Und damals war das im Grunde auch, der kennt den und schwupp hatte man direkt ein paar Mann im Beirat. Also sowas müsste man vielleicht auf Dauer irgendwann nochmal haben, dass man so eine bestimmte Truppe hat, die auch für jüngere Leute, also jünger als mich jetzt, gewinnen kann, bestimmte Projekte durchzuziehen. Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Alles andere läuft eigentlich ganz gut. Ja.
Welche Aufgabe im Vorstand kostet dich am meisten Kraft? Und welche macht dir aber auch, hast du ja eigentlich eben auch schon gesagt, am meisten Freude?
Du meinst von diesen beiden Aktivitäten?
Nee, so generell deine Vorstandsarbeit. Also Vorstandsarbeit, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, ist ja nicht manchmal nicht immer leicht, so schön wie sie ist, aber es gibt auch Herausforderungen.
Ja. Die gibt's auf jeden Fall, sowohl beruflich als auch im Ehrenamt. Man nimmt doch auch einiges mal mit nach Hause, aber ich glaube, das ist dann auch normal. Ne? Ich mache mir beim Ehrenamt zumindest bei Veranstaltungen zu viel Sorgen. Klappt das nicht? Komischerweise habe ich die im Ehrenamt eher als im Beruf. Ich weiß nicht warum. Ja.
Aber du machst es gern. Du machst es, das sehe ich dir auch gerade an. Du machst es wirklich gern, hast Freude daran. Und
ja, ich glaube, weil man seine Ideen auch umsetzen kann. Ne? Ich glaube, es ist beim Beruf so und auch beim Verein, wenn man nicht gehört wird, vielleicht 10-mal Sachen vorschlägt und die werden überhaupt nicht wahrgenommen, dann schaltet man irgendwann auf Durchzug. Und ich glaube, das ist bei uns einfach nicht so. Also ich hoffe, dass es so nicht ist.
Ja, ich finde toll, dass du dich engagierst in Hütum. Du hattest ja gesagt, du bist mit Anfang 30 dazu gekommen, durch deine Familie, durch deine Mama. Aber warum engagierst du dich ehrenamtlich? Du bist ja auch noch im Lions Club, Montferland, Emmerich aktiv. Also ich glaube, langweilig ist dir grundsätzlich nicht, würde ich mal so tippen. Aber sich ehrenamtlich zu engagieren, das ist ja auch nicht für jeden etwas. Was ist so für dich der Grund zu sagen, für mich ist Ehrenamt ein wichtiger Bestandteil meines Lebens?
Ja, das liegt bei uns in der Familie. Ich glaube, wir sind alle ehrenamtlich engagiert. Meine Schwester in Köln ist auch eine, die immer hilft. Mein Bruder ist jemand, der immer hilft, der bei der Feuerwehr aktiv ist. Meine Eltern waren immer aktiv in Nachbarschaftshilfe. Man stellt das ja irgendwann fest, wenn man vielleicht auch schon in der Schule früher sitzt und irgendwer fragt, wer kann denn oder wer will Klassensprecher machen und keiner meldet sich, dann gibt es Leute, denen ist das total, handgehoben nicht, aber man wurde automatisch irgendwie vorgeschlagen, weil die Leute dachten, man kann das. Das ist ja auch ein Punkt, das können ja nicht alle. Also ich denke, viele helfen einfach nur gerne mit. Viele wollen auch gar nicht selber die Verantwortung haben. Und ich glaube, das muss man auch können und auch wollen. Langweilig ist mir nicht, wobei es gibt immer Phasen. Also es gibt Phasen, die sind geballt, die dann beruflich, privat oder im Ehrenamt zusammenkommen. Dann hat man wieder Phasen, wo gar nichts ist. Also ich habe schon auch meine Ruhe zu Hause. Aber es macht mir einfach auch Spaß. Ich sag mal, man trifft natürlich auch immer wieder neue Leute. Man lernt neue Leute kennen. Wenn ich mich zu Hause, ich habe zu Hause eine Bank vor unserem Haus stehen, an einer Straße, die auch relativ, da fahren viele Autos. Wenn ich mich da 5 Minuten hinsetze, ist es so, man trifft jemanden. Ne? Also man kann quatschen, man ist nicht alleine. Ich glaube, dieses Vermeiden von Einsamkeit ist doch auch ein großer Punkt, gerade auch beim Heimatverein. Menschen zusammenbringen ist ein absolutes Thema, auch beruflich und beim Heimatverein auch, weil da entstehen dann doch Bekanntschaften von Leuten, wo vielleicht auch schon mal der Partner verstorben ist, der sich alleine auch mal traut, vor die Tür zu gehen. Die kann man dann ein bisschen motivieren. Ja. Und ich glaube, dieses Motivieren und auch Wissen, man kann die Leute auch ein bisschen motivieren, das lässt einen dann weitermachen. Und ab und zu mal positives Feedback ist natürlich auch schön, weil man merkt, es wird dann auch wertgeschätzt. Weil ich glaube, wenn es nicht wertgeschätzt würde, dann würde man wahrscheinlich irgendwann aufhören.
Worauf bist du am meisten stolz als Vorsitzende? Wenn du so jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst, also das, was du eben gesagt hast, glaube ich, kann man da ja auch schon mal vielleicht ganz gut als Grundlage nehmen. Mhm. Aber es gibt auch vielleicht noch den einen oder anderen Punkt im Heimatverein, wo du sagst, ja, das haben wir gerockt, das war toll.
Im Heimatverein, also was ich gerade angesprochen habe, dieses in der Corona-Zeit mal eben so diesen Weg da auf den Weg zu bringen, fand ich einfach schön als ja als Zeichen nach da draußen, wir sind noch da. Oder wir haben irgendwelche Narzissen gepflanzt in Hütum, auch alles in der Corona-Zeit, weil man halt nicht viel durfte. So ein bisschen Blumensamen haben wir verteilt an die Mitglieder. Also so, das fand ich schön. Da war ich noch gar nicht Vorsitzende. Also ich will mich hier jetzt nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Aber das fand ich einfach schön, das zu zeigen. Wir wollen für euch da sein. Und ich glaube, das macht mich schon stolz, dass wir das immer wieder als Verein auch schaffen. Ne? Ich sag mal, persönlich stolz finde ich auch schön, wenn man Familie, Beruf und Verein so ein bisschen unter einen Hut bekommt. Ich sag mal, alle meine Freunde kennen wahrscheinlich sowohl die eine als auch die andere Seite. Manchmal ist man ja auch verflochten, weil die Eltern eine Wohnung haben und dann hat man einfach miteinander zu tun. Im Dorf ist man einfach auch angekommen. Jetzt ist man natürlich auch schon in einem gewissen Alter, wo man sowohl beruflich als auch privat die Leute einfach kennt. Ob man hier aufgewachsen ist, ob man beruflich mit denen zu tun hatte, man kann dieses Netzwerk nutzen und das macht das auch so gut, dass man das nutzen kann und die meisten auch mitmachen.
Und nun zu guter Letzt unsere Emmerich-Frage. Mit Blick auf Emmerich als deine Heimat, was schätzt du hier am meisten? Was bedeutet dir Emmerich, vor allem aber auch Hütum als deine Heimat, vor allem aber auch vor dem Hintergrund deiner Tätigkeit bei der Baugenossenschaft und deinem Engagement im Heimatverein?
Ja, also was ich schätze, ist die Rheinbrücke. Ich finde, jedes Mal, wenn man länger weg war oder im Urlaub war, ist ja alles schön. Aber immer, wenn man wiederkommt und dann aus der Ferne, am besten im Dunkeln, nach Emmerich fährt und die Skyline sieht, die Promenade und die Rheinbrücke, dann ist das schon toll. Ja. Hütum natürlich im Besonderen mit dem Deich. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich sag mal, allen Nörglern zum Trotz, die man ja oft in den sozialen Medien sieht und liest. Also ich bin da gar nicht so stark vertreten, aber man kann ja manche Sachen sehen. Es ist schade, wie oft auf gewissen Problemen immer wieder rumgeritten wird, weil man Beifall bekommt. Ich denke, Potenzial ist da, sowohl im Ehrenamt als auch, ja, ich sag mal, im Beruf auch, also für die Leute. Potenzial ist da. Wir haben sehr viel Ehrenamt in Emmerich, würde ich sagen. Egal mit welchem Verein man spricht, alle, ob Sportvereine, Heimatvereine oder Karneval, wie auch immer, die müssen alle gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und das ist in so einer Stadt wie Emmerich natürlich noch gegeben. Ne? Ich denke, dieses Anonyme in einer Großstadt, ich meine, okay, wer es mag, der soll es tun. Aber meins ist es nicht. Und deswegen komme ich auch immer wieder gerne hierhin zurück.
Ja, liebe Anke, nun sind wir schon am Ende einer weiteren Folge von Echt und Emmerich angekommen. Ich danke dir für deine Zeit und für die verschiedenen Themen, die wir heute hier besprochen haben. Ich danke dir für den Einblick in die Emmericher Baugenossenschaft. Ich habe doch das eine oder andere über den Wohnungsbau in Emmerich für mich mitnehmen können. Ihr habt spannende Projekte, ihr habt richtungsweisende Projekte für die Zukunft, finde ich persönlich. Ich finde aber auch dein Engagement im Heimatverein Hütum Borkes durchaus beeindruckend, was ihr da gemeinsam als Gemeinschaft auf die Beine stellt. Und ich danke dir dafür, dass du heute die Zeit erübrigt hast, hier Gast im Podcast zu sein.
Ja, liebe Sarah, den Dank gebe ich zurück. Danke für die Organisation und dass du das überhaupt ins Rollen gebracht hast, diesen ganzen Podcast für Emmerich. Denke ich, da ist es doch interessant, mal reinzuhören. Und danke, dass ich hier sein durfte.
Und das war sie, eine weitere Folge von Echt und Emmerich, der Podcast für Emmerich am Rhein. Ich bin Sarah Kreipe und freue mich, dass Sie zugehört haben. Und damit noch mehr wissen, dass es sich lohnt, bei Echt und Emmerich reinzuhören, liked und teilt uns, was das Zeug hält.